Harpy ist entstanden an den Grenzen der Erde. Er opfert Osiris als die große Flut, holt die Pflanzen heraus, lässt das verdorrte Grün werden und durchbricht die Dämme während der Überschwemmungszeit. Sei gegrüßt, jener Gott, der in der Stätte des Wassers ist. Zu dir bin ich gekommen. Mögest du veranlassen, dass ich über Wasser verfüge, dass ich von der Flut trinke, wie das, was du für jenen großen Gott getan hast, zu dem der Nil gekommen ist, für den das Gemüse entstanden ist, für den die Grünpflanzen gewachsen sind, der Gleiches den Göttern bei seiner Ausfahrt gibt, indem er zufrieden ist. Mögest du veranlassen, dass der Nil zu mir kommt, dass ich über Grünpflanzen verfüge. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Heute nehmen wir Sie mit aufs Wasser. Wir, das ist Roxane Bicker, Leitung Kulturvermittlung und
Arnulf Schlüter, stellvertretender Direktor des MAG.
Heute geht es um den Nil. Den Nil, der von Herodot als die Lebensader Ägyptens bezeichnet wurde. Und genau das ist es ja auch. Denn durch die günstige Lage des Niltales, durch das Wasser inmitten der Wüste, hat sich die altägyptische Kultur erst zu dem entwickeln können, was sie wirklich ist. Der Nil ist mit rund 6852 Kilometern der längste Fluss der Welt. Er liefert sich dabei immer ein Rennen mit dem Amazonas, aber der ist wohl nach aktuellen Messungen ein kleines Stückchen kürzer.
Spannend, dass diese Diskussion immer noch existiert auch. Gell?
Ja, das ist genau wie mit, wer hat denn zuerst irgendwie die Schrift erfunden? Waren es die Assyrer oder waren es die Ägypter? Natürlich waren es immer die Ägypter.
Ja, aber die Flusslänge sollte man ja eigentlich bestimmen können. Aber ich glaube, es ist wegen der ganzen Zuläufe und so weiter immer eine Diskussion, ab wann denn wo denn wie gerechnet
und
wird.
Genau, wie man misst und so weiter. Drauf, ja. Zwei Hauptquellflüsse fließen bei Khartoum im Sudan zusammen. Der blaue Nil, der wasserreichere Arm, kommt aus dem Hochland von Abyssinien. Der weiße Nil entspringt in Burundi, Ruanda und Tansania aus dem Luvirenza Ruvuvu und dem Rukarara Nyabarongo. Er speist den Viktoriasee mit seinem berühmten Wasserfall und ist der längere der beiden Hauptquellflüsse.
Der Hauptnil ist ein sogenannter diarrheischer Fluss. Was heißt das? Dia, durch, altgriechisch, gell? Und Rhein, fließen.
Genau, Pantarei, durchfließen. Ja. Pantarei, genau, wie gut, dass wir das noch können.
Genau, und heißt also, dass dieser Fluss ein auch neudeutsch sogenannter Fremdlingsfluss ist. Das heißt, er fließt durch ein Wüstengebiet.
Der Nil fließt ab Khartoum nach Norden und ist damit auch einer der Flüsse, die von Süden nach Norden fließen, und er mündet ins Mittelmeer.
Auf dem Weg bildet der Nil sechs Stromschnellen oder sogenannte Katarakte, und diese waren in der Antike eine erhebliche Hinderung für die Flussfahrt. Was sind Katarakte? Das sind natürlich vorkommende Barrieren aus Granitgestein, das deutlich härter ist als das umliegende Sedimentgestein und das eben dort richtige Sperren bildet, die man eben in der Antike auch nicht passieren konnte und bis heute bei Niedrigwasser Probleme machen können. zum Teil, durch eben felsige Spurrinnen, durch Felsblöcke, die da im Nil liegen und die ja in der Antike eben es nötig gemacht haben, dass man zum Teil sogar Schiffe, die dort vorbei wollten, über Land transportiert hat, um die Katarakte herumgezogen hat oder ähnliches.
Den sogenannten Slipways, das sind also Spuren, die man heute noch nachvollziehen kann, wo man diese Schiffe also quasi durch die Wüste hindurchgezogen hat. Wir haben eben schon gehört, der Nil speist sich aus mehreren Zuflüssen. Und so war es gar nicht einfach, die Quelle des Nils zu finden. Schon in recht früher Zeit hat man sich auf die Suche nach der Quelle des Nils gemacht.
Das war wohl ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Die Ägypter haben sich das, zumindest in ihren mythologischen Erklärungen, wieder ein bisschen einfach gemacht. Die haben das einfach festgesetzt. Die haben gesagt, der Nil entspringt am ersten Katarakt, auch wenn sie ganz genau wussten, eigentlich kommt er von weiter Süden.
Eigentlich geht er auch noch
weiter.
Aber
die Nilquellen waren einfach, zumindest was die religiöse Verehrung des Nils angeht, am ersten Katarakt gelegen. Die eigentlichen Quellen zu suchen, ist eigentlich seit der Antike eine ganz große Frage gewesen. Mhm. Ich habe so im Hinterkopf, es gab sogar die sprichwörtliche Redewendung im antiken Rom, caput Nili querere, die Quellen des Nils suchen, was so sinngemäß eigentlich gleichzusetzen ist mit unserem die Nadel im Heuhaufen suchen oder ähnliches. Also irgendwie ein sehr schwieriges, eigentlich fast unlösbares Unterfangen. Und es gibt ja da verschiedene Berichte darüber, dass auch Alexander der Große, die Truppen des Nero und so weiter dann später versucht haben, die Quellen des Nils zu finden, aber eben ergebnislos danach gesucht haben.
Jeder hat sich auf den Weg gemacht, den Nil hinauf. 1613 fand dann der portugiesische Jesuitenpater Pedro Paes die Quelle des Blauen Nils. Frederic Caillaux, den kennen wir aus anderem Zusammenhang, der hat unter anderem auch die Pyramiden in Meroe besucht, erreichte den Zusammenfluss des Blauen und des Weißen Nils. 1866 brach der britische Forscher David Livingstone zur Suche nach den Quellen des Nils auf, verschwand dabei aber und wurde erst 1871 von dem Journalisten Henry Morton Stanley wieder aufgestöbert in der Nähe des Tanganyika-Sees. Und dort kam es zum Treffen der beiden, wo angeblich die berühmten Worte fielen, die Stanley gesprochen hat, Dr. Livingstone, I presume, wie man sich halt so begrüßt, wenn man sich im tiefsten Afrika trifft. 1898 entdeckte Richard Kant die Rukarara-Quelle und erst 1937 bestimmte Burkhard Waldecker den Lauf des Luwirontsa. Das heißt, die Suche nach der einen Nilquelle ist eigentlich obsolet, denn der Nil hat viele Zuläufe.
Was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen kann mit, du hast es vorhin schon gesagt, dem Verlauf des Nils von Süd nach Nord. Das bringt ja manchmal auch so ein paar Verwirrungen mit sich. Was ist Oberägypten, was ist Unterägypten? Das orientiert sich eben genau am Flusslauf. Nachdem Wasser immer von oben nach unten fließt, ist eben Oberägypten das, was auf unseren genordeten Landkarten unten ist. Also Oberägypten ist das, wo der Nil herkommt und Unterägypten ist das, wo der Nil hinfließt, also der Delta-Bereich, der aber eben auf unseren genordeten Karten oben ist. Ja, also da gibt es ja immer wieder die schönsten Verwirrungen, auch bei Führungen oder
ähnlichen Dingen. Das ist aber jetzt zum Glück ein für alle Mal erklärt.
Genau, also das haben wir jetzt daneben bei auch noch erklärt.
Unterägypten ist oben und Oberägypten ist unten, aber auch nur, wenn man sich unsere Karten anschaut. Bei uns im Museum, wir haben im Foyer ja auch eine große Nilkarte. Da haben wir den Nil auf die Seite gedreht, dass er auch auf die große Wand passt. Und da ist Unterägypten auf der rechten Seite und Oberägypten auf der linken Seite, um die Verwirrung komplett zu machen.
Genau. Bevor der Nil das Meer erreicht, spaltet sich der Strom dann unterhalb von Kairo in sehr viele Arme auf, wovon die bedeutendsten der Rosetta- und der Damietta-Arm sind und bildet damit ein Flussdelta mit fruchtbarem Gebiet, mit Sumpfgebieten, mit Ackerland. Und hier fand bereits in der Antike ein Großteil der Weidewirtschaft statt.
Und warum heißt das Ganze nun Flussdelta?
Wegen der Form.
Was für eine Form? Das ist nämlich der griechische große Buchstabe Delta, der wie ein Dreieck aussieht. Und das ist die Form, in der sich dort auch der Nil aufspaltet, beziehungsweise gibt es ja ganz viele Flussdeltas, eben auch beim Amazonas im Übrigen.
So, und dann müssen wir natürlich die Nilflut ansprechen. Das ist ja das, was auch so bekannt ist. In der Antike trat der Nil regelmäßig einmal im Jahr für mehrere Monate über die Ufer. Das basiert auf der Regenzeit im äthiopischen Hochland. Die lässt nämlich jedes Jahr das Wasser des sogenannten Blauen Nils ansteigen. Und eben nicht nur Wasser dort hinunter schießen Richtung Ägypten, sondern eben auch nährstoffreiches Sediment, das dort mitgeführt wird. Und bis die Staudämme die jährliche Nilflut in Ägypten zunächst eindämmten, dann völlig entfallen ließen. Mit dem Bau des Assuan-Staudamms 1960 bis 1971 war es mit diesen Nilfluten vorbei, wurde das Niltal also jährlich von Juli bis Oktober überschwemmt und das fruchtbare Sediment auf die Felder abgelagert.
Und damit wurde überhaupt erst die Landwirtschaft in der Wüste möglich. Der altägyptische Kalender orientiert sich mit seinen drei Jahreszeiten auch am landwirtschaftlichen Jahr. Bei frühzeitlichen Kalendern legt ein bestimmtes jährlich wiederkehrendes Naturereignis den Beginn eines neuen Jahres fest, das am darauf folgenden Neumond begann. In Ägypten war dies die jährlich wiederkehrende Nilschwemme, die zwischen Juni und Juli stattgefunden hat. Das heißt, Neujahr war in Ägypten in unserem Sommer.
Und weil diese jährliche Nilüberschwemmung auch zur Folge hatte, dass jegliche Land- und Feldmarkierungen weggespült oder weggeschwemmt oder überlagert worden sind, musste man mit Beginn des neuen Landwirtschaftsjahres auch jeweils die Felder neu vermessen. Denn durch die Größe der Felder berechnete sich die jährliche Steuerabgabe und außerdem wollte der eine Landbesitzer oder Landpächter ja wissen, wo sein Feld anfängt, das des Nachbarn aufhört. Viele erkennen in dieser Notwendigkeit, Felder zu vermessen, diese Vermessungen auch irgendwo zu katalogisieren, Buch zu führen über die Besitztümer, eine Ursache dafür, dass sich Ägypten so früh zu einer Hochkultur entwickelt hat, was man ja immer auch in Bezug setzt zur Entwicklung von Schriftlichkeit. Ja.
Aus der Zeit des Neuen Reiches, also um 1550 bis 1070 vor Christus, gibt es in der Dekoration der Grabwände einige Darstellungen dieser Feldvermessung, die Informationen über deren Ablauf geben. Dort sind neben einem Katasterschreiber oder einem Kornschreiber als vorgesetzten Beamten auch zwei Feldschreiber sowie ein Strickträger und ein Strickespanner an den Arbeiten beteiligt. Und mit diesen Stricken, die in regelmäßigen Abständen, in Ellenabständen Knoten hatten, hat man also die Größe dieser Felder berechnet und aus der Größe der Felder dann wiederum den Steuerbetrag. Nun wollte man schon in früher Zeit nicht immer von der Nilflut abhängig sein, denn die ist natürlich nicht jedes Jahr in gleicher Stärke gekommen. Mal ist sie zu stark gewesen, hat die Felder zu sehr überschwemmt, alles mitgerissen. Mal ist sie auch ausgeblieben und damit waren die Felder trocken und es drohte eine Hungersnot. Das heißt, man hat schon sehr früh angefangen, den Nil aufstauen zu wollen, zumindest in Teilen. Die Geschichte der Staudämme in Ägypten geht zurück bis in die Pyramidenzeit, das Alte Reich um 2600 vor Christus. Unter Pharao Snofru wurde nämlich im Wadi Gerawi in der Wüste südöstlich von Kairo als Hochwasserschutz der Hauptstadt Memphis ein Damm gebaut, der mit 14 Meter Höhe, 120 Meter Länge und einer Basisbreite von etwa 100 Metern schon beträchtliche Ausmaße aufweist.
Wobei man ja, glaube ich, bis heute nicht so genau weiß, ob das wirklich gut funktioniert hat. Also bemerkenswert ist, glaube ich, dabei, dass da relativ wenig Sedimentablagerungen drin gefunden worden sind oder daran gefunden worden sind und es ja ziemliche Zerstörungen dort gibt. Ja. Also eine große Bresche, ich glaube mit über 40 Metern oder sowas. Also möglicherweise gab es da eine größere Katastrophe, bei der dieser Damm eben auch gebrochen ist. Ja. Und es gibt ja immer die unterschiedlichsten Überlegungen auch, wann genau ist der eigentlich errichtet worden, wofür, also gibt ja auch die Überlegung des Nekropolengebiet bei der Schuhe irgendwie zu schützen. So ganz genau wissen wir es nicht, aber bemerkenswert ist eben, was man damals schon für einen Aufwand betrieben hat. Ja? Ja. Also dieses Wahnsinnsvolumen, um diese Staumauer zu errichten.
Also das ist schon sehr erstaunlich, das stimmt.
Die moderne Geschichte der Staudämme im Niltal beginnt dann 1898 mit der Errichtung der Staumauer von Assuan mit einer Länge von auch immerhin 2000 Metern und einer Basisbreite von 35 Meter, die dann auch noch zweimal, nämlich 1910 und 1930 erhöht worden ist. Sie dient eben der Regulierung der jährlichen Nilüberschwemmung und soll das ganze Jahr für eine gleichmäßige Bewässerung sorgen. Da sie sich aber bald als unzureichend erweist, werden Pläne für einen größeren Damm entwickelt, der erst nach der Revolution, also unter Gamal Abdel Nasser, als nationales Prestigeprojekt dann in den Jahren 1960 bis 1970 verwirklicht wird.
Genau, das ist der neue Hochdamm, der Sad el Ali, südlich von Assuan, der dort errichtet wird, dessen Stausee, man nennt es heute das Bahr Nuba, das nubische Meer, sich über 500 Kilometer über die Südgrenze Ägyptens bis hinaus in den Nordsudan erstreckt. Und es ist für Ägypten von großer energiepolitischer Bedeutung. Beide Projekte hatten gravierende Folgen für den Kulturerhalt im überfluteten nubischen Niltal. Die alte Staumauer führte zu saisonal wechselnder Überflutung der Tempel von Philae bis zum Wadi es-Sebua. Der neue Stausee setzte die ganze Kulturlandschaft des nubischen Niltals endgültig unter Wasser. Bei der von der UNESCO koordinierten sogenannten Nubian Campaign 1960 bis 1967 beteiligten sich 34 Staaten an der Rettung der Altertümer, gipfelnd in der Verlagerung der Tempel von Abu Simbel.
Abu Simbel war gerade vorgestern wieder in der Tagesschau. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Das Lichtwunder.
Das Lichtwunder.
Ich habe es mir auch wieder gedacht.
Das, also ja, an zwei gut. Tagen im Jahr, eben am 22.02. war es das letzte Mal so, leuchtete die Sonne direkt durch den Tempel. Eingang in das Felseninnere und erleuchtete eben hinten die Königsfigur und die Götterfiguren und das passiert eben aufgrund des Sonnenstandes, der da genau passen muss, genau zweimal im Jahr. Und dieses Mal haben sie es sogar in die Deutsche Tagesschau geschafft.
Ja, freuen wir uns. Ich war auch etwas überrascht. Die Nubian Campaign gab den Anstoß für die World Heritage Convention der UNESCO 1972. Die Überflutung des Niltals durch den Stausee des Sad el Ali zwang 50.000 Nubier zur Umsiedlung. Nördlich von Assuan entstand bei Kom Ombo New Nubia.
Abgesichert durch einen Vertrag mit Ägypten aus dem Jahr 1959 über die Nutzung des Nilwassers ließ die Regierung der Republik Sudan den 1966 fertiggestellten Staudamm von Roseiris am Blauen Nil südlich von Khartoum errichten. Der hat eine Länge von 24 Kilometern und eine Höhe von 70 Metern, der Energiegewinnung und der Bewässerung des Agrargebietes der Gezira zwischen dem Blauen und dem Weißen Nil dient. Also diese vermeintliche Halbinsel, die dort zwischen den beiden Flussläufen liegt, die dadurch eben versorgt werden sollte.
In den letzten Jahrzehnten hat die Republik Sudan die Errichtung weiterer Staudämme am Nil und seinem östlichen Zufluss, dem Atbara, zur Gewinnung von Energie und neuer Agrarflächen geplant. 2009 wurde der sogenannte Merobe-Damm fertiggestellt am vierten Katarakt. Und er staut den Nil auf 200 Kilometern. Das Kraftwerk mit einer Nennleistung von 1260 Megawatt ist über 1000 Kilometer Hochspannungsleitung mit der Hauptstadt Khartoum und der Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer verbunden. Weitere Nildämme sind noch in Planung. Der Sabaloka-Damm am sechsten Katarakt, der Shereik-Damm nördlich von Atbara, der Katschbar-Damm am dritten Katarakt und der Dahl-Damm südlich von Wadi Halfa.
Das sind nationale Prestigeprojekte. Die Planung für diese Dämme wird von der staatlichen Dams Implementation Unit mit finanzieller und auch technologischer Unterstützung aus China energisch vorangetrieben, obwohl, das muss man ja vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, das relativ dünn besiedelte Gebiet des Nordsudan gar keinen so ganz großen Energiebedarf hat. Die im künftigen Überflutungsgebiet ansässige Bevölkerung artikuliert ihren Protest mit Unterstützung von im Exil lebenden Sudanesen, vor allen Dingen auch in den USA, zum Teil sehr deutlich. Und für die zahlreichen archäologischen Stätten im Einzugsbereich der geplanten Dämme stellen die Projekte eben auch eine große Bedrohung dar. Betroffen ist insbesondere die historisch bedeutende Region zwischen dem dritten und dem zweiten Katarakt im Norden des Sudan mit den großen Tempelanlagen Kawa, Argo, Sesebe, Soleb, Sidi Inga, Amara und den großräumigen Überbleibseln der Städte Sa'i, Karma. Und der Sudan würde eigentlich auch optimale Bedingungen für alternative Energien, wie beispielsweise Solarenergie oder Windenergie, bieten. Die haben jedoch im politischen Entscheidungsprozess, so haben wir jetzt zumindest auch den Eindruck bei unseren kleinen Recherchen dazu gewonnen, gegenüber der Hydroenergie kaum wirkliche Chancen.
Naja, man setzt also vollkommen auf diese Staudämme. Aber das ist eben eine Gefahr, die schon seit diesen allerersten Staudämmen besteht, dass man dabei nämlich noch unerforschte archäologische Regionen komplett unter Wasser setzt und damit sie unwiederbringlich verliert.
Genau, und das Dramatische ist eben dann auch zum Teil für die dort ansässige Bevölkerung. Wir haben es erwähnt. Es ist natürlich auch die Angst, je weiter nördlich man dann kommt, dass unten am Laufe des Nils immer weniger Wasser ankommt, weil natürlich auch gerade da in Afrika die Verdunstungsmengen durch immer wieder aufgestaute Bereiche, durch Seen ganz, ganz enorm sind. Und es führt ja auch zu anderen Problemen. Also in Ägypten beispielsweise stellt man ja auch schon seit langem fest, dass die Felder zum Teil zunehmend versalzen, weil eben auch das Salz von den Feldern nicht mehr weggespült wird, was es in der
Antike
gemacht
Nilflut,
wird.
Durch die jährliche Nilflut eben, das Nilflut. Ist einfach nicht mehr da.
Das reichert sich dort an durch künstliche Bewässerung. Da laufen dann Motorpumpen, man pumpt das auf die Felder und dort reichert sich das Salz an. Und es geht aber ja noch weiter, weil nicht nur der Sudan baut ja Dämme, sondern eben dann noch weiter südlich. Äthiopien, dort wurde ja 2011 bereits mit einem Riesendammprojekt begonnen.
Das ist der Renaissance-Damm am Blauen Nil. Und der hat eine politische Kontroverse mit der Republik Sudan und Ägypten über die Nutzung des Nilwassers ausgelöst. Nach ihrer zunächst Beilegung 2015 war eine Fertigstellung des Damms, diesmal mit einer Länge von 1800 Metern, einer Höhe von 140 Metern, für das Jahr 2017 geplant. Nach Verzögerungen beim Bau, wie immer bei solchen Großprojekten, wurde ab Juli 2020 mit der Füllung des Damms begonnen. Und jetzt seit diesem Monat, Februar 2022, sind die ersten Turbinen einsatzbereit. Eine finale Fertigstellung des Damms erwartet man zwischen 2023 und 2028. Mit 6000 Megawatt Nennleistung soll die Stromerzeugung der Turbinen des Renaissance-Damms den Energieexport in den Sudan und bis nach Ägypten ermöglichen. Trotzdem gerät man sich immer wieder in die Haare. Und dieses Projekt hat politische Konflikte zwischen Ägypten, dem Sudan und Äthiopien ausgelöst, die noch bis ins letzte Jahr angedauert haben. Eine finale Klärung steht immer noch aus.
Jetzt sind wir sicherlich nicht die Profundesten, das moderne Projekt dieser Staudämme wirklich zu beurteilen. Ich glaube aber, wir haben deutlich gemacht, dass wir darin durchaus Konfliktpotenzial und Probleme sehen. Also die Frage, inwieweit da Alternativen nicht sehr viel besser geeignet werden, als immer wieder neue Dämme zu errichten und Wasser aufzustauen, sei an dieser Stelle doch mal so gestellt.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, die Versalzung der Böden hat natürlich nicht nur Einfluss auf die Landwirtschaft, sondern auch auf die archäologischen Stätten in Ägypten. Dort stellt man nämlich seit dem Bau der Staudämme massive fortschreitende Schäden, auch an den ganzen Steinmauern fest. Von den Ziegelmauern wollen wir mal gar nicht reden. Das heißt also, das archäologische Erbe Ägyptens leidet auch sehr stark unter dieser Versalzung der Böden.
Gehen wir wieder zurück zu dem, was eigentlich unser Kerngeschäft ist. Gehen wir wieder in die Antike und schauen wir uns an? Vielleicht das Transportwesen. Wozu war der Nil eigentlich für die Ägypter noch wichtig neben der Agrarwirtschaft und der Bewässerung?
Der Nil war die Hauptverkehrsader Ägyptens. Wir haben ja teilweise nur relativ wenig Fläche rechts und links entlang des Nils, die vorwiegend für die Landwirtschaft oder zur Siedlung genutzt wurde. Dann steigt schon sehr schnell das Wüstengebirge auf. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Verkehrswege über Land im alten Ägypten, sondern Transport hat sich auf dem Nil abgespielt und deswegen hatte die Schifffahrt einen hohen Stellenwert.
Schiffe und Boote waren das wichtigste Transportmittel. Das gilt natürlich sowohl für große Entfernungen wie auch für die nähere Umgebung. Also das einfache Übersetzen von der Ost- auf die Westseite und wieder zurück geschah selbstverständlich mit Booten, denn Brücken gab es in der pharaonischen Zeit nicht. Wegen des ständigen Nordwindes gibt es noch weiterhin die Besonderheit, dass stromauf gesegelt wurde, während man stromab rudern musste. Der Wind war also teilweise so stark, dass man trotz der Strömung des Flusses stromab noch rudern musste, um voranzukommen. Viele Schiffe waren sowohl mit Segeln als auch mit Rudern ausgerüstet. Das wissen wir sowohl aus archäologischen Befunden wie aus Darstellungen und Beschreibungen. Zusätzlich wurden Schiffe vom Ufer aus auch getreidelt und von anderen kleineren Schleppern gezogen. Das betrifft sicherlich vor allem die Schwerlasttransporte, die man ja in Ägypten auch mit dem Schiff gemacht hatte.
Seit vorgeschichtlicher Zeit waren Schiffe außerdem Statussymbole der Oberschicht, wie zahlreiche Darstellungen auf Gefäßen, in Felsinschriften oder auch im berühmten Fürstengrab von Hierakonpolis belegen. Ihre Verfügbarkeit hat eine wichtige Rolle in der Entstehung des ägyptischen Staates um 3000 vor Christus gespielt. Mit Schiffen konnten größere Entfernungen schneller überwunden werden als zu Land und etwa auch Soldaten schneller in umkämpfte Gebiete gebracht werden. In pharaonischer Zeit wird dann der Schiffbau als wichtigstes Ereignis in den königlichen Annalen verzeichnet. Bei uns hier im Haus befindet sich in den Beständen die Planken eines frühzeitlichen Bootes aus Tarchan aus der ersten Dynastie um 3000 vor Christus, die in einem späteren Grabbau wiederverwendet worden sind. Wer nun mehr über Boote und Schiffe im alten Ägypten wissen möchte, der wartet auf die neueste Ausgabe unserer Museumszeitschrift Ma'at, Ma'at 23. Dort wird es nämlich einen Artikel von Nadja Böckler zu Booten und Schiffen im alten Ägypten geben.
Wir haben es vorhin schon angedeutet, die Blöcke, selbst für den Bau der Pyramiden, aber auch komplette Architekturteile wie Säulen und Architrave oder gar fertige Werkstücke, ganze Sarkophage, wurden auf gewaltigen Lastschiffen transportiert, die meist von anderen Schiffen geschleppt worden sind. Dies geschah überwiegend zur Zeit der Nilüberschwemmung, weil dann die Transportwege kürzer waren. So erreichte etwa der Nil bis zum Fuß des Gizeh-Plateaus hin, auf dem dann die großen Pyramiden errichtet wurden.
Wir haben dazu einen kleinen Film auf unserem YouTube-Kanal, den verlinke ich nochmal in unseren Shownotes. Das ist ein kleines Modell der Nilflut, was hier bei uns im Museum steht. Das kann man sich zu Aktionstagen auch einmal live und in Farbe anschauen. Aber der Film, der dort abläuft, da wird es auch nochmal deutlich, dass gerade beim Pyramidenbau ja die großen Steinbrüche auf dem Ostufer des Nils waren und die Pyramidenbaustätten hingegen auf dem Westufer des Nils. Und bei der Nilflut konnte man so also deutlich näher an die Steinbrüche heranfahren, aber auch deutlich näher an die Baustelle.
Eine besondere Leistung stellt die Verschiffung der riesigen bis zu 30 Meter langen Obelisken aus Rosengranit dar, die von den Steinbrüchen in der Gegend des ersten Katarakts über hunderte von Kilometern zum Teil zu ihren Aufstellungsorten in Theben oder gar nach Unterägypten gebracht wurden. Das ist ja auch ganz spannend. Mhm. Da stellt man sich schon die Frage, wie kriegt man sowas überhaupt auf ein Schiff? Da gibt es ja verschiedene Überlegungen. Eine ist, dass man die Schiffe mit Sand und Steinen und Ähnlichem beschwert hat, bis sie selber versunken sind. Dann die Obelisken draufgezogen hat, dann den ganzen Sand, die Steine wieder raus. Im Idealfall schwammen die Schiffe dann wieder auf. Und so hatten sie eben den Obelisken aufgenommen und konnten dann gezogen werden. Mhm. Darstellungen von solchen Obeliskentransporten, die berühmteste sicherlich aus dem Hatschepsut-Tempel. Da sieht man, wie so ein Obelisk wirklich auf einem, beziehungsweise eigentlich sind es mehrere hintereinander geschaltete Schiffe wahrscheinlich geschleppt worden ist.
Touristische Reisen wie in moderner Zeit, also die berühmte Nilkreuzfahrt, gab es im alten Ägypten nicht. Dennoch diente der Nil als Verkehrsweg für Reisen, da das ganze Land vom Mittelmeer bis zur nubischen Wüste jenseits des ersten Kataraktes erschloss. Die meisten Reisenden waren im königlichen Auftrag unterwegs, auf Handels- oder Militärexpeditionen, als Boten oder als Beamte. Sicher hat es auch private Reisen gegeben zu Besitztümern in verschiedenen Gegenden, zu Verwandten an anderen Orten. Allerdings spielte sich dies eher in der näheren Umgebung ab und fand keinen Niederschlag in offiziellen Texten. Da Frauen mit der Heirat meist in den Haushalt ihres Mannes eintraten, sind für sie auch vereinzelt Reisen über größere Entfernungen belegt.
Aus einigen wenigen Texten lässt sich auch die Geschwindigkeit der Reisen ermitteln, die natürlich vom jeweils verwendeten Schiffstyp abhängig waren, von der Strömungsgeschwindigkeit des Nils, die je nach Jahreszeit von 80 bis 150 Kilometer pro Tag variiert, oder auch von der Stärke des Windes. So wird auf der Nitokris-Stele aus der Zeit Psammetichs des Ersten, da sind wir im 7. Jahrhundert vor Christus, für die knapp 800 Kilometer von Sais im Delta nach Theben in Oberägypten eine Reisedauer von 17 Tagen angegeben. Ein Beamter unter Ramses II., also um 1250 vor Christus, benötigte von der Hauptstadt Pyramesse im Ostdelta bis nach Heliopolis, das ist so heutiges Kairo, für rund 100 Kilometer Luftlinie 3 Tage. Und Herodot war von Heliopolis nach Elefantine, das sind 880 Kilometer ungefähr, 2 Wochen unterwegs. Für die umgekehrte Strecke benötigte ein Schwertransport von Granitsäulen im Alten Reich nur die halbe Zeit, von Süden nach Norden, also mit der Strömung, und da ging es dann offensichtlich sehr viel schneller. Warum? Weil man da eben mit Rudern und der Strömung
das Ganze nochmal beschleunigen konnte. Das Reisen zu Schiff auf dem Nil war also seit der Vorgeschichte ein zentraler Bestandteil des altägyptischen Lebens, und wir finden Modelle von Booten und Schiffen zu allen Zeiten in den Grabbeigaben. Die Verstorbenen wollten auch im Jenseits, das ja ein Abbild des Diesseits war, über Schiffe verfügen und damit ihre Mobilität beibehalten. Im königlichen Bereich sind gelegentlich komplette Schiffe in der Nähe der Pyramide beigesetzt worden, wie beispielsweise in den großen Bootsgruben bei der Cheops-Pyramide.
Und auch die ägyptischen Götter reisten auf dem Nil. Modellschiffe, also eigentlich Götterbarken, gehörten zum Inventar eigentlich jedes Tempels. Der Schrein mit einem meist kleinformatigen Kultbild wurde auf eine solche Götterbarke gestellt und mit Hilfe von Tragestangen von Priestern, etwa bei Prozessionen aus dem Tempel, herausgetragen. Wir müssen uns da immer dran erinnern, dass die altägyptischen Tempel ja keine Gotteshäuser waren im heutigen Sinne, wo sich eine gläubige Gemeinde zu großer Zahl versammelt hat, sondern dass die ja vorbehalten waren den höchsten Priestern, dem König im Idealfall, und dass die normale Bevölkerung nicht in den Tempel hinein konnte. Die hatten Anteil eben genau bei diesen Prozessionsfesten und standen an den Wegen, wo dann eben diese Götterbarken entlang getragen worden sind. Und bei gerade großen Götterfesten besuchten sich teilweise die Götter verschiedener Tempel auch gegenseitig in Form ihrer Kultbilder. Und dafür standen ihnen dann auch große Schiffe zur Verfügung, auf die die kleinen Götterbarken gestellt wurden. Bestes Beispiel Theben, wenn dann tatsächlich über den Nil übergesetzt wird oder eine Strecke zwischen dem Luxor-Tempel und dem Karnak-Tempel zurückgelegt wird, konnte man die Götterbarken auf den großen Götterschiffen unterbringen. Und diese Götterschiffe wurden oft getreidelt und zu Land von Militäreskorten, Musikern, Tänzerinnen begleitet, also wirklich riesengroße Prozessionsfeste.
Diese Vorstellungen vom Nil, die hat man auch auf den Himmel übertragen. Und so ist beispielsweise der Sonnengott Re über den Himmel eben natürlich auch in einer Barke gefahren, und auch des Nachts stellte man sich die Milchstraße also wie einen Fluss am Himmel vor. Also wir sehen, diese Vorstellung des Flusses als zentrales Element des Lebens, das zieht sich durch die gesamte altägyptische Kultur hindurch. Der Nil, aus dem alles Wasser Ägyptens stammt und dessen jährliche Überschwemmung nun den Rhythmus des Lebens bestimmte, wurde auch als Inbegriff der Fruchtbarkeit im Gott Hapi personifiziert. Sein Bildnis folgt dem Darstellungstypus namentlich nicht benannter Fruchtbarkeitsgötter oder Personifikationen von ägyptischen Landesteilen. So wird Hapi zweigeschlechtlich dargestellt. in der ägyptischen Kunst durch eine männliche Figur mit üppigen Hüften und Schenkeln, mit gewölbtem dicken Bauch und weiblichen Brüsten. Wir haben bei uns im Museum im Raum Religion einen solchen Harpy dargestellt. Das ist eine nach rechts schreitende Figur mit Strähnenperücke und Götterbart. Sie ist bis auf einen Gurt um die Hüften nackt und die langgezogene weibliche Brust setzt sich unter der Achsel an und gleicht der einer Amme als Hinweis auf die Fruchtbarkeit. Auf dem Kopf sitzt als Attribut ein Büschel aus drei Papyruspflanzen, also der Bewuchs, der auch direkt am Nilufer sich zeigte. In den nach vorne ausgestreckten Händen hält Harpy eine Opferplatte, auf der lange, schlanke, hohe Gefäße mit Deckel stehen. Über ihnen liegen zwei große Lotusblüten. Derartige sogenannte Hesvasen wurden als Libationsgefäße, Wasserspendegefäße in Ritualen zum Ausgießen verwendet.
In den Sargtexten wird Harpy als Lebens- und Fruchtbarkeitsbringer geschildert. Da hast du, glaube ich, Roxane, einen Text rausgesucht. Lies den doch mal vor, Du liest immer so schön.
Ich habe die beiden Ufer überschwemmt. Ihr Menschen, seht mich. Ich bin der Nil, der Vorgeburtliche, der das Seiende schafft und das Nichtseiende entstehen lässt. Denn ich bin der Nil, der Breitgesichtige, der Schöpfer der Götter, der König der Urwesen, der auf dessen Geheiß alle Götter leben. Ich ließ Beseeltheit über die Länder kommen. Wenn sie kommt, so wachsen die Kräuter.
Der ägyptische König, der aufgrund seiner Doppelnatur sowohl als Mensch als auch als Gott eine sehr herausgehobene Stellung als Mittler zwischen den Menschen und den Göttern innehatte, galt auch als Garant der Fruchtbarkeit. Er verkörperte demnach quasi Harpy auf Erden. Und Amenemhete I. formulierte in der Lehre für seinen Sohn und Nachfolger Sesostris I. folgendes:
Ich war einer, der Getreide schuf. Ein Liebling des Korngottes. Die Nilflut erwies mir ihre Achtung auf jedem offenen Feld. Man hungerte nicht in meinen Jahren und man dürstete nicht in ihnen.
Die ägyptische Kunst hat für diese Funktion des Königs einen ganz besonderen, wenn auch sehr seltenen, belegten Statuentyp geschaffen, den sogenannten Fischopferer. In diesem Typus wird der König gezeigt als Verkörperung des Nilgotts Harpy mit üppig beladenen Opferplatten, von denen Fische, Enten, Lotuspflanzen herabhängen.
Noch einen Schritt weiter geht Echnaton, der sich von der Vielzahl altägyptischer Gottheiten trennt und ausschließlich die lebensspendende Sonnenscheibe, den Aton, verehrt. Als Vertreter seines Gottes auf Erden nimmt er Gestalt an als Urgott, als der eine, der vor der Trennung der Geschlechter existierte und die Schöpfung erst in Gang brachte. In seinen in Karnak Ost aufgestellten Kolossalstatuen greift Echnaton zwar die für Fruchtbarkeitsgötter typische Darstellung mit üppigen Hüften und Schenkeln auf, verzichtet aber auf die Wiedergabe der männlichen Geschlechtsmerkmale.
Dann würde ich sagen, finden wir im Nilhymnus einen würdigen Abschluss dieser Podcast-Folge über den Nil. Diese Lobpreisung auf das Wirken des Nils entstand vermutlich im Mittleren Reich, wird dem in späterer Zeit als Weisen verehrten Cheti zugeschrieben. Dieser Text war überaus populär und wurde noch in späteren Jahrhunderten im Schulunterricht verwendet, auswendig gelehrt und immer wieder auch eben aufgeschrieben, weswegen er in mehreren Versionen erhalten ist oder in mehreren Abschriften erhalten ist.
Sei gegrüßt, Nil, hervorgegangen aus der Erde, gekommen, um Ägypten am Leben zu erhalten. Herr der Fische, der die Zugvögel stromauf ziehen lässt. Kein Vogel kommt zurück außerhalb der Frist. Der Gerste schafft und Emmer entstehen lässt, auf dass er die Tempel festlich ausstatte. Wenn er steigt, dann ist das Land in Jubel, dann ist jeder Bauch in Freude. Jeder Kiefer bricht in Lachen aus, jeder Zahn ist entblößt. Der Nahrung bringt, reich an Speisen, Schöpfer alles Gereiften. Herr der Anschwellung, mit süßem Duft, gnadenreicher, wenn er kommt. der den Herden das Futterkraut hervorbringt, der jedem Gott Schlachtopfer zukommen lässt, der Bäume wachsen lässt an jeder Schöpfstelle, der das Schiff hervorbringt durch seine Kraft. Aus Stein kann man nicht zimmern. Auf, Verborgener, Nil, auf, Verborgener, komm nach Ägypten, lass seine Gesetze entstehen, seine beiden Ufer gedeihen. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Hoffen, Sie hatten etwas Vergnügen auf dieser Nil-Kreuzfahrt, die wir mit Ihnen durch Zeit und Raum unternommen haben. Wir sagen Dankeschön für dieses Mal, hoffen, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und sagen auf die Ohren.